Ich glaube, ich bin das erste Mal hier bei euch, ne? Kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal hier war. Wer der Vogel ist, der heute singt, wurde ich gefragt. Ulf Röder ist mein Name, bin in Barmbek und Co. Ich habe hier eine Baseballkeule mit, ich lehne die mal hier hin. Das mache ich immer, wenn ich neu in eine Gemeinde komme, zu meiner Sicherheit. Nein, ihr sollt euch entscheiden zwischen dem Kreuz und der Baseballkeule. Ich weiß nicht, wie ihr gestrickt seid, was euch geprägt hat. Klappt das? Super, wie bist du gestrickt, genau. Welche Kraft deinen Glauben an Gott geformt hat. Seid ihr eher Freilandhühner oder lebt ihr in Käfighaltung? Was ist so euer Glaubensgebäude, eure innere Dogmatik, die euch leitet? Habt ihr das Heil im Blick oder habt ihr das Unheil im Blick? Stellt euch vor, wir wollen zusammen Urlaub machen, ja, so ein Gemeindeausflug, 14 Tage, wo fahren wir hin? Und wenn die Frage im Raum steht, was seht ihr zuerst? Die Probleme oder die Möglichkeiten? Was glaubst du? Was glaubt ihr? Was ist die Erlösung? Ist die Erlösung das Ziel unseres Lebens? Oder ist die Erlösung der Ausgangspunkt unseres christlichen Daseins? Ich wiederhole nochmal die Frage, weil die hat mich die ganzen letzten Wochen bewegt. Die beschäftigt mich tatsächlich sehr und ich versuche mit euch heute eine Antwort zu finden. Ist die Erlösung Ziel unseres Lebens oder Ausgangspunkt unseres christlichen Daseins? Glaubt ihr an diesen billigen Baseballkeulengott oder an den Gott, der sein ganzes Leben eingesetzt hat, um uns begreifbar zu machen, was Gnade ist, an den Gott des Kreuzes. Natürlich habe ich sehr bewusst das Wort billig gesetzt, weil ich immer wieder in der Gemeinde Geschwistern begegne, die von der billigen Gnade reden. Und ich manchmal denke, wie bist du gestrickt? Welcher Vogel hat dir von Gott gesungen? Der Satz geht mir heute nach, der ist irgendwie schön gewesen heute früh. Wer hat dein Gottesbild geprägt? Ist Gott für dich einer, der sein letztes Hemd für dich gibt? Oder ist Gott einer, der dir auch dein letztes Hemd noch nimmt? Und dann gibt's die ganz Klugen, die ganz Vorsichtigen, die ganz Unwissenden, die sagen, na ja, vielleicht ist Gott doch beides. Guck doch mal die alten Propheten an, da schwingt er die Baseballkeule doch nur so durch die Luft. Und am Ende der Offenbarung, da kommen sie ins ewige Feuer. Das ist die Feuerkeule. Ja, Gott ist doch beides. Ist wie mit Schwanger, ne? Schwanger oder nicht schwanger, kann man auch beides sein, oder? Es ist einfach Unsinn. Wir müssen schon eine Entscheidung treffen, welchen Gott wir sehen wollen. Was glaubst du, ist die Erlösung unser Ziel, das Ziel unseres Lebens oder der Ausgangspunkt unseres christlichen Lebens? Woran glaubst du, an den Baseballkeulengott oder den Gott des Kreuzes? Wir steigen ein, ich nehme euch mit in ein paar Bibeltexte, die ich heute mit euch lesen möchte. Wir fangen an mit Epheser Kapitel 1 von Vers 3 bis Vers 8. Sie kommen auch da vorne, können da auch mitlesen. Da schreibt der Paulus so ganz klare Sätze, aber als ich die das erste Mal entdeckt habe, hat es mir die Beine weggezogen. Da schreibt der Paulus, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat. Mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war. Habt ihr das schon mal gelesen? In ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war. Die Frage ist doch die, was war er, die Erschaffung der Welt oder die Planung der Erlösung? Wie beantworten wir die Frage? Hat Gott zuerst die Welt geschaffen, ups, dann sind sie Sünder geworden und ups, jetzt muss ich meinen Sohn schicken und ups, ach, ich hau dem paar drüber, wenn es nicht klappt, ja, und wehe, du glaubst nicht an mich, dann erschieße ich dich, ja. Oder ist Gott ein Gott, der wirklich alles weiß, der weiß, wie dreidimensionales Leben funktioniert, und als er die Welt geschaffen hatte, hat er vorher schon klar gewusst, natürlich essen die von der Frucht im Garten. Ich habe sie doch geschaffen, nicht nur die Frucht, sondern auch die Neugierde von Mann und Frau. Ganz ehrlich, und wenn die beiden nicht davon gegessen, hätte ich davon gegessen. Ich hätte es wissen wollen. Wir können stundenlang drüber reden, die Frage ist klar, was war er, der Plan der Erlösung oder die Erschaffung der Welt? Beides, da waren wir wieder, beides. Nein, hier steht's anders. Ehe der Weltgrund gelegt war, hat er den Plan der Erlösung schon geschaffen. Da hat er schon einen Zettel an seiner Wand gehabt, da stand schon drauf, Kreuz und Co. Und jetzt fangen wir an, die Welt zu schaffen. So war das. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war, dass wir heilig, und dann steht im Griechischen ein Wort, das heißt unbestrafbar, Luther übersetzt untadlich, heilig, unbestrafbar vor ihm sein sollten in seiner Liebe. Und dazu hat er uns vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat, in dem Geliebten. Diese kurzen Sätze strotzen vor Liebe, Romantik, Herzgefühl, aber nicht von Baseballkeule. Und so weiter. Gut, wir gehen einen Text weiter. Was war er, der Kreuzestod Jesu oder deine Geburt? Johannes 3, Vers 16. Denn also, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn, ihr kennt den Text, oder? Eigentlich müsste ich sagen, komm, sag den mit auf. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern haben oder haben werden? Danke. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt prügelt, sondern dass er die Welt rettet. Ja? Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Hä? Was nochmal? Vers 18, steht das da auch? Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Aber da steht doch, dass wir alle vor den Richterstuhl treten müssen. Na, kommen wir noch hin. Die Bibel widerspricht sich so leicht dann auch wieder nicht. Also hier ist ganz klar, da steht, wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Keine Keule wartet auf mich. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er hat nicht geglaubt an den Namen des einzigartigen Sohnes Gottes. Diese zwei Texte und diese Frage, woher kommt ihr? Woher kommt ihr? Was hat euch gestrickt? Wie seid ihr gestrickt? Was hat euch geprägt? Welche Vögel haben euch gesungen oder was auch immer? Woher kommt ihr? Da sagt mir meine Bibel, wenn du richtig hinguckst, dann wirst du sehen, dass du von einem Gott kommst, der noch bevor du geboren wurdest, klar gemacht hat, dass du nicht verloren gehst. Das Neue Testament sagt, das Leben beginnt mit Erlösung. Das Leben beginnt mit Erlösung. Also noch bevor Adam und Eva überhaupt diesen Baum gesehen haben, war klar, dass die durchkommen. Es war klar. Wie sagen die alten Propheten? Es fällt Gott so leicht, gnädig zu sein. Und es fällt ihm so schwer, so eine Keule zu nehmen und zuzuschlagen. Das ist eigentlich gar nicht sein Ding. Was haben sie euch gesagt? Wer seid ihr? Wer bist du? Welche Stimmen schwirren in eurem Kopf herum? Welche Stimmen schwirren und verwirren eure Identität? Was haben sie euch gesagt? Wer seid ihr? Klein und hässlich? Dümmlich? Nie richtig? Haben sie euch das auch gesagt? Ach, haben sie mir ja vielleicht gar nicht gesagt. Mir haben sie gesagt, ach weißt du, der Sabbat ist der richtige Tag. Ja, also musste mein Freund falsch sein, also habe ich die falschen Freunde gehabt. Und wenn du die falschen Freunde hast, ich sag euch eins, wir haben so ein Gottesmodell. Solange du die falschen Freunde hast, musst du dich nicht wundern, wenn immer wieder was schief geht in deinem Leben. Solange du die falschen Arbeitszeiten lebst, musst du dich nicht wundern, dass Gott dich nicht segnen kann. Und ich kann euch das vorspielen bis ins Letzte. Was haben sie euch erzählt, wer ihr seid? Oh, ihr seid Gottes Kinder, das ist wahr. Aber das wird sich erst erweisen am Ende der Tage, bei welcher Auferstehung du dabei bist. Du wirst schon sehen. Und wenn du denkst, du bist bei der ersten Auferstehung dabei gewesen, so leicht geht das nicht, mein Freund. Da werden noch Sachen aufgearbeitet von früher, denn unser Gott ist ein Gott der Rache. Ist das so? Natürlich. Wir essen kein Schweinefleisch, stimmt's, aber ihr esst noch Fleisch. Stimmt's, ihr esst noch Fleisch. Ich esse kein Fleisch mehr. Ich genieße es. Wir haben so eine komische Theologie. Und wenn du ein bisschen mehr Möhre isst, haut Gott nicht so dolle zu. Glaubt ihr das? Wer hat euch gesagt, welche Identität ihr habt? Diese Keule ist so versteckt in all diesen Sätzen, in denen ich Gemeinde Jesu erlebe, hier in unserer Adventgemeinde auch. Ich möchte mit euch einen Text lesen, Römer 6. Römer 6, Vers 3 und Vers 4, da sagt der Paulus, oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod reingetunkt. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Womit beginnt das geistliche Leben eines Menschen? Wir können jetzt hin und her reden, sagen mit der Bekehrung und wann beginnt die Bekehrung? Na, irgendwann wirkt der Heilige Geist in uns und öffnet uns den Horizont für Gott. Und Jesus sagt, tauft sie, indem ihr, ne, und dann lehrt sie und macht vor, wie es geht, seid Vorbilder und so weiter. Und Jesus sagt, die Taufe ist so der Ausbildungsvertrag. Macht erst den Vertrag und dann beginnt die Ausbildung. Aber bei uns war das anders früher. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Also bevor ich mich taufen lassen konnte, musste ich erst mal Taufunterricht nehmen. Ihr auch? Das ging ein halbes Jahr. Ich war mit meinem Prediger damals alleine in seinem Arbeitszimmer und bin eingeschlafen. Das war mir peinlich. Ich kam von der Schule mit dem Fahrrad dahin gefahren. Ich wollte mich taufen lassen. Ich war 15 Jahre alt und bin eingeschlafen. Es war warm, es war väterlich. Es war nicht unangenehm, aber ich konnte mich nicht konzentrieren. Wie war das bei euch? Es gab auch Leute, die mich zutiefst fasziniert haben mit dem Wort Gottes. Die gab es auch. Deswegen wollte ich mich ja taufen lassen. Willi, vielleicht habe ich da auf Faszination verzichtet, um der Taufe willen. Ja, ich war eigentlich ganz sicher. Ich habe es überstanden, habe mich taufen lassen. Und dann habe ich oft überlegt, ist die Taufe jetzt die Krönung? Ist das jetzt der Führerschein, dass ich Christ sein darf? Bin ich jetzt richtig für den Herrn? Was denkt ihr? Dürfen wir Leute taufen, die noch rauchen? Ich sag euch eins, wir haben so viel von diesem Gott in uns. Getauft wird erst, wenn alles ausgetrieben ist, stimmt's? Aber was meint alles? Was ist denn jetzt eigentlich mit dem Mais, mit dem Genmais? Dürfen wir den essen? Hab ich schon Gedanken drüber gemacht. Das ist bei so einem Gott hier, musst du dir Gedanken drüber machen. Ein falsches Maiskörnchen und der zieht dir eins über, oder? Einmal falsch getauft und die Weiche ist fürs Leben schief. Wer hat eure Identität geprägt, Freunde? Oder kennt ihr diesen Gott, der sagt, weißt du was, also noch bevor du alle Fragen deines Lebens stellst, sollst dir in einem klar sein, ich bin dein Erlöser. Und da tunken wir dich jetzt rein. Und ich bin deine Auferstehung. Und da hole ich dich wieder raus. Und deswegen bin ich so sehr für diese Erwachsenentaufe, weil ich dann immer sagen kann, könnt ihr euch erinnern, wie oft habt ihr euch umgezogen? Wart ihr ganz nass? Habt ihr es gespürt, was Gott für euch ist? Ein Gott, der mit euch nichts abrechnen wird. Nichts. Der alles mit sich selber geklärt hat und sagt, bevor es losgeht, müsst ihr das wissen. Ihr werdet da hineingetunkt. Ich bin dein Erlöser. Und was passiert, wenn ich dann trotzdem sündige nach der Taufe? Also die eigentliche Frage ist ja die, ne? Wenn wir uns bekehrt haben und getauft worden sind und Gott alle unsere Sünden vergeben hat, was ist mit den Sünden, die auf uns zukommen, die ich morgen tue? Und dann haben wir angefangen zu unterscheiden und haben gesagt, ja, wenn die unbewusst sind, dann sind die eventuell mit vergeben. Aber die bewussten Sünden, die zweite Tasse Kaffee, ohne Gebet davor. Wir haben sowas von irre. Was habt ihr für ein Gottesbild? Habt ihr diesen Gott in euch, der sagt, ich bin dein Erlöser? Und jetzt probier's mal. Leb dein Leben mal. Leb es mal. Probier's mal. Und wenn wir dann abends nach Hause kommen und sagen, oh boah, Gott, das ist so schief gegangen, ich schäme mich, ich möchte eigentlich gar nicht reinkommen. Was macht Gott dann? Wir nehmen den nächsten Text, 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 9. Ihr kennt den alle, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er sie alle notiert. Oder? So ist er treu und gerecht und vergibt und reinigt uns von aller Unreinigkeit. Der Text ist doch der, dass Johannes sagt, der alte Johannes, der alte Apostel Johannes macht einen Strich unter sein Leben und sagt, Leute, ihr dürft das niemals vergessen. Wenn ihr abends nach Hause kommt und sagt, Gott, heute ist alles schiefgelaufen, ich habe mich so daneben benommen, es ist mir so peinlich, dann ist Gott einer, der sagt, Junge, alles okay, dann probierst du es morgen nochmal. Machst du es morgen besser. Das ist Gott. Und wenn dann Leute kommen und sagen, ja, aber Gott, das ist ein Gott, der prügelt auch, hat Luther genau übersetzt. Der schlägt und der macht. Ja, wisst ihr, was da wörtlich drin steht? Im Griechischen steht drin, er trainiert uns. Er trainiert uns. Er sagt, Junge, Mädel, machst du es nochmal? Wo ist denn das Problem? Probierst es einfach besser zu machen. Und dann kommen wir abends wieder nach Hause und sagen, Gott, ich dachte, ich bin erlöst und befreit und bin jetzt heilig und das Leben klappt. Es ist total schief gelaufen heute. Und was sagt Gott dann? Ich habe dir gestern gesagt, mach's besser. Ich habe dir vorgestern gesagt, mach's besser. Ich habe dir 77.000 Mal gesagt, du sollst es besser machen. Jetzt habe ich die Nase voll. Ist Gott so einer? Was habt ihr für Gott in euch? So ein Prügelgott? Oder den Gott, der sagt, dann machst du es einfach, nochmal, gar nicht schlimm. Und dann sitzt der Adam hinterm Busch mit seiner Eva und Gott geht durch den Garten. Warum saßen die nochmal hinter dem Busch? Ach, die hatten ein Teelicht aufgestellt und haben gerade die Frucht gegessen, ne, oder was? Angst haben die gehabt vor Gott. Ich frage mich, was ist denn da abgegangen? Und Gott sagt, Adam, wo bist du? Und der Adam, der sagt, hier. Gott sagt, was versteckst du dich vor mir? Und der Adam sagt, ich bin nackt. Ich fühle mich sowas vom Plank. Und was sagt Gott? Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Wir haben dann immer den Vorwurf gehört, ne? Ich habe dir gleich gesagt, wenn du davon isst, da fühlst du dich nackig und alles ist verquer und die Welt ist hin und jetzt kommt die Sünde rein und auf einmal fressen die Löwen, die Lämmer und Frau und Mann versteht sich nicht mehr, ne? Oder was auch immer. So haben wir das doch gehört, oder? Was ist, wenn die Frage anders gemeint ist? Mein Kind, wer hat dir gesagt, dass du daneben bist? Wer hat dir gesagt, dass ich dich nicht mehr liebe? Wer hat gesagt, dass meine Liebe in Frage steht? Wer hat dir gesagt? Wer hat deine Identität geprägt? Ist es der Gott des Kreuzes oder dieser Baseballkeulengott, dieser billige? Und wenn ich das nicht glauben kann und wenn ich es vergesse, dass Gott mir meine Schuld vergibt, wir springen zu 1. Korinther 11. Diesen Text kennt ihr in- und auswendig. Ihr hört ihn 3-4 Mal im Jahr. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, schreibt der Paulus, was ich euch weitergegeben habe. Dass der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten war, da nahm er das Brot, er dankte, er brach's und sprach, das ist mein Leib für euch, dass, wenn ihr das esst, dann sollt ihr euch erinnern. Und das ist mein Blut und wenn ihr davon trinkt, dann sollt ihr euch erinnern. Woran sollen wir uns erinnern? Dass er unser Erlöser ist und dass wir in seine Erlösung getaucht worden sind und in seine Auferstehung hineingeholt wurden und dass wir in uns aufnehmen dürfen, dass wir erlöst sind. Das sollen wir erinnern. Ist das nicht Hammer? Für mich verschiebt sich da mein ganzes Leben, Leute, weil ich auf einmal entdecke, ich weiß nicht nur, woher ich komme, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wer ich bin, nämlich das Kind Gottes. Dass Gott sagt, Ulf, mich interessiert nicht, wo du was falsch machst. Mich interessiert, ob du fühlst, dass du mein Kind bist. Fühlt ihr das? Wenn ihr das Brot runterschluckt und später diesen Schluck Traubensaft, habt ihr auch schon mal gehustet? Fühlt ihr das? Dass ihr Kinder Gottes seid? Noch bevor ihr geboren wurdet, wart ihr es schon? Und jetzt, wo ihr lebt, seid ihr es immer noch? Und zwar rund um die Uhr? Naja, gut. Dann kommen die anderen Stimmen, die sagen, Ulf, du weißt nicht genau, wie das ausgeht. Wie gesagt, das Gericht wird kommen. Ich habe euch vorhin den Vers schon gelesen, Johannes 3, Vers 18. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Man kann den Satz nun breit treten oder nicht, steht aber nun mal da. Der wird nicht gerichtet. Das heißt aber nicht, dass du nicht ins Gericht kommst. Das heißt nur, dass du nicht gerichtet wirst. Wir springen zum nächsten Text, Römer 8. Was wollen wir denn nur dazu sagen? Ist Gott für uns? Wer will denn dann gegen uns aufstehen? Der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, der auferweckt ist, der zu Rechten ist und der vertritt uns. Wer will mir irgendetwas vorwerfen? Wer? Wer denn? Jesus steht doch neben mir. Der muss ich mit dem Herrn anlegen. Ich glaube an den Gott des Kreuzes. Es gibt für mich nichts Schöneres als zu Hause, als die Welt, aus der ich komme, in der ich leben will und in die ich gehen will. Dieser Gott, der Erlösung predigt, weil er deutlich macht, dieser Lebensansatz, der bringt uns doch nicht weiter. Der macht nur kaputt. Der macht nur kaputt. Wie geht der Text weiter? Ab Vers 35, wer will uns trennen, abschneiden von der Liebe Christi? Traurigkeit? Angst? Verfolgung, wenn die Islamis kommen und uns verfolgen, was denn dann? Hören wir dann auf, an Jesus zu glauben? Sind wir solche Wendehälse, die dann auf einmal einen Mond oben aufs Dach machen und das Kreuz runterbrechen? Wie jetzt? Hunger? Und wenn alles flöten geht? Nacktheit, Gefahr, Schwert. Ach, habt ihr mitgekriegt in Heide, die zwei Wildsäue? Das war ein Ding, hä? Hören wir deswegen auf, an Jesus zu glauben? Es hat uns nicht getroffen, wir können leicht reden. Wenn so ein Schwein auf euch zugerannt kommt, das stinkt. Es ist der Jesus, der diese kleine Gleichnis erzählt, Geschichtchen, ne? Dass der Sohn nach Hause kommt und stinkt wie ein Schwein. Sieht aus wie ein Schwein. Was macht man da? Ich habe einen Freund, der hat Folgendes erzählt. Der sagt, Ulf, dein Nachbar hat geklingelt bei uns und hat mir gesagt, ich glaube, das ist dein Sohn, der vorne im Seitengraben liegt. Wahrscheinlich betrunken. Also hat sich mein Freund in sein Auto gesetzt, ist dorthin gefahren zu dieser Stelle und da lag sein Sohn im Seitenkragen, stockhagelvoll, erbrochen, eingemacht, völlig daneben. Mein Großvater hätte Folgendes gesagt, der hätte gesagt, Junge, wenn du dich besäufst so sehr, dass du nicht mehr nach Hause findest, lass ich dich da liegen, musst du halt gucken, wie du nach Hause kommst. Sonst lernst du es nie. Ne? Außerdem, so vollgekotzt kommst du mir nicht ins Haus. Ja? Kannst dich vorher irgendwo anders abwaschen, ist dein Problem. Oder? Was würde man machen? Ich habe bis dahin nie darüber nachgedacht. Also habe ich einfach gesagt, weil der 10 Jahre älter ist, ich sage, was hast du denn gemacht? Was soll ich machen? Ich lasse meinen Sohn da nicht liegen. Ich habe ihn ins Auto gehoben. Ich habe ihn nach Hause gefahren. Ich habe ihn geduscht. Ich sage, wie geduscht? Ich habe ihn ausgezogen und geduscht. Ich sage, bist Krankenpfleger, du kannst das, ne? Ja, sagt er, und ich mache es einfach. Ich habe seine Schlafsachen angezogen und ins Bett gelegt. Ich habe einen Eimer neben das Bett gestellt. Wenn er erbrechen muss, dass er weiß, wohin. Da kommt der Sohn nach Hause, riecht wie ein Schwein, sieht aus wie ein Schwein, hat sein ganzes Leben verpfuscht. Was macht der Vater? Er setzt sich ins Auto und fährt ihm entgegen und nimmt ihn in die Arme, bevor der Junge was sagen kann. Habt ihr genau hingehört, wie die Geschichte geht? Die geht noch ein bisschen anders. Die geht so, dass er sagt, er sieht ihn und rennt ihm entgegen. Kennt ihr die Geschichte? Wisst ihr, was das Irre ist? Väter sind damals nicht gerannt. Wisst ihr, warum nicht? Seid ihr schon mal im Bademantel gerannt? Dann wisst ihr, warum die damals nicht gerannt sind. Ja? Bademantel strikt drum zu, ne? Und dann rennen bedeutet, die haben ja keine Gummibänder gehabt, das ist alles abgefallen, das geht nicht. Da bist du halt nackig. Das ist unanständig, so läuft kein Mensch durch die Gegend. Da wird man hier gleich in die Klinik kommen, oder? Muss ja erstmal 4 Wochen Therapie mitmachen. Und Jesus erzählt es aber so, er sagt, er rennt ihm entgegen und nimmt ihn in den Arm. Und dann fängt der Sohn erstmal an zu stammeln. Und dann sagt der Vater, jetzt gehst du duschen. Jungs, gebt ihm den Schlüssel, dass er wieder, der kommt nach Hause. Wer hat eure Identität geprägt? Und wer hat euch gesagt, wo es hingeht? Ich weiß, wo ich sicher und zu Hause bin. Wisst ihr es auch? Wisst ihr, dass ihr geliebt seid? Und dass es ein Wesen in diesem Universum gibt, das euch so sehr liebt, dass selbst eure Schuld euch nicht von diesem Wesen trennen kann. Ist euch das bewusst? Schuld kann uns nicht von Gott trennen, weil er dafür gestorben ist. Darum. Und weil wir in diese Erlösung hineingetunkt worden sind. Und weil ich sie geschmeckt habe und oft genug gehustet habe und weiß, dass dieser Gott mich lieb hat. Und wenn es mein Herz nicht fühlt, was sagt das Neue Testament dann? So ist er größer als unser Herz. Okay, also, ich weiß, woher ich komme. Ich weiß, wer ich bin. Und ich weiß auch, wo ich zu Hause bin. Wisst ihr das auch? Die Baseballkeule oder einen Gott des Kreuzes. Was zeigt ihr dieser Welt in eurem Alltag? Was zeigt ihr euren Enkelkindern und euren Kindern? Was zeigt ihr euren Nachbarn und euch selber, wenn ihr in den Spiegel guckt? Was lest ihr, wenn ihr eure Bibel aufschlagt? Lest ihr davon diesem Gott, der die Zähne fletscht und der diesen Rachekamm hat? Verwirrt euch und verunsichert euch die Begegnung mit Gott und ihr habt aufgehört, sein Wort zu lesen? Lebt ihr in Angst, in Enge? weil ihr immerzu denkt, dass dieser Gott gleich mit der Keule zuschlägt? Habt ihr dieses Angstgebipper und den Unglauben in euch, dieses billige, religiöse Gestammel von Gesetz und Gehorsam? Oder was zeichnet Menschen denn aus, die erlöst leben? Wie sind die gestrickt? Drei Ideen dazu. Wahre Frömmigkeit. Eine Freundin hat mir erzählt von einem Gespräch, das sie wieder mit einer anderen Freundin hatte, und die andere Freundin hat zu ihr gesagt: Oh, wir beten zurzeit so viel, dass der Herr uns zeigt, was wir tun sollen. Wir haben angefangen zu fasten, dass der Herr uns zeigt, was wir tun sollen. Wir wissen es einfach nicht. Und immer bei diesen Sätzen muss ich dran denken, an meine ersten Ehejahre, da war diese Frage, welche Waschmaschine soll ich denn jetzt kaufen? Wir haben nicht so viel Geld gehabt und die muss dann einfach 10 Jahre halten. Also welche nimmst du? Die billige? Da kam der Westdeutsche und sagt, nimm nicht die billige. Die hält nur 3 Jahre. Nimm die teure. Sag ich, ja, dann bezahl sie mir doch. Nehme ich die in der Mitte, oh, das ist ein Montagsgerät, ne? Kannst du es auch gleich wieder wegbringen. Also haben wir gebetet, dass der Herr uns zeigt, welche Waschmaschine wir kaufen sollen. Uns hat das nicht gezeigt. Er hat uns auch nicht gezeigt, welches Auto wir kaufen sollen oder welche Wohnung wir nehmen sollen. Irgendwie musste ich immer selber denken. Musste mir die Prospekte angucken, musste hin und her rechnen, habe mit meiner Frau beratschlagt und nach dem Wohlgefallen unsere Entscheidung haben wir dann gekauft. Was willst du machen? Ich meine, ich hätte auch sagen können, Frau, wasch die Wäsche mit der Hand, ne? Dann haben wir das Problem nicht. Dass ich dich geheiratet habe, hat mir ja der Herr gezeigt. Was ist, wenn meine Frau mir sagt, Ulf, mir hat das nie gezeigt, dass ich dich heiraten soll? Wisst ihr was? Die eigentliche Frage, die dahinter steckt, ist die: Warum frage ich den Herrn über meinen Lebensweg? Warum? Weil ich zu feige bin, eine eigene Entscheidung zu treffen? Zu riskieren, dass ich am Abend nach Hause komme und sage, boah, ich fühle mich so schlecht, Gott. Welches Risiko habe ich denn bei dem Gott? Was sagt er? Also komm rein, dusch dich, hey, hol dich erstmal. Was hast du denn erlebt? Was hast du denn gefühlt? Probier es einfach normal. Oder weil ich den Gott denke, oh, wieder alles falsch gemacht. Wie lebt ihr in eurem Leben? Eure eigene Frömmigkeit? Versteckt ihr euch? Schiebt ihr eure Verantwortung auf Gott, wenn ihr fragt, wie sollen wir es machen, Gott? Und Gott sagt, das ist doch deine Verantwortung. Probier es doch einfach mal. Probier dein Leben zu leben, laufe doch. Was soll denn passieren? Ja, dann esse ich vom falschen Baum, dann muss ich sterben. Sind wir in seinen Tod hineingetunkt? In seine Auferstehung wieder herausgeholt? Hat er nicht gesagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben? Was können wir denn falsch machen? Wir können nur unsere Entscheidungen hier falsch machen, aber wir können unser Leben nicht verderben. Römer 6, Vers 1 und 2, was wollen wir nun hierzu sagen, sagt der Paulus, sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger wird? Das sei ferne, wir sind doch der Sünde gestorben, wie können wir ihr noch leben? Und an der Stelle macht der Paulus deutlich, machen wir noch eins weiter. Frömmigkeit, der Mensch, der aus der Erlösung herauslebt, ist einer, der sehr wohl sich abgrenzt von billiger Gesetzlichkeit und billigem Gehorsam. Er sagt, nein, das ist nicht mein Ansatz, es richtig zu machen. Sondern mein Ansatz ist der, alles, was Gott mir bietet, das will ich probieren. Ich will meine Erfahrungen machen. Ich will mein Leben laufen. Aber eins ist klar, ich will nicht zurück in die Sünde. Ich will nie wieder zurück zu diesem Ansatz, dass Gott ein Gott sei, der mir ein paar drüber trischt, nur weil ich die Frucht probiert habe. Wir gehen noch einen Text weiter. Der Paulus, 1. Korinther 6, Vers 12, der kann mehr als zweimal in diesem Abschnitt formulieren, alles ist mir erlaubt, Alles ist mir erlaubt. Stimmt's? Ihr wartet auf das Aber, ne? Ne? Alles ist mir erlaubt. Das hätte ich meinen Kindern nie gesagt. Ja, alles ist dir erlaubt. Ja, der Paulus, der kann das. Der kann das als dieser total fromme Typ, der so ehrgeizig ist, seinem Gott zu dienen, dass er sich total verrannt hat und Menschen umbringen lassen hat und so weiter. Ja, der kann, weil er Jesus Christus begegnet ist, diesen Satz formulieren, wiederholt, deutlich zu machen, mir ist alles erlaubt. Und nein, ich springe nicht sofort zu dem Aber. Weil das, was hier als Aber formuliert ist, das ist überhaupt kein Aber. Das ist sowas von selbstverständlich. Der Paulus sagt, Gott hat mich rausgerissen aus dem Gefängnis. Ich darf wieder leben, rausgeholt aus der Käfighaltung. Ich bin ein Freilandhuhn. Da kommt kein Aber. Es sei denn, es kommt einer völlig quer und sagt, ja, ja, Freilandhuhn, wirst schon sehen, wie lange du Freilandhuhn bleibst, bis du über den Zaun gehst, ja, dann kommt der Traktor, dann erschreckst du, dann willst du wieder in den Käfig rein. Wirst schon sehen, sagt der Paulus, du bist ja völlig bekloppt. Entschuldige diese Worte. Jemand, der die Freiheit bekommen hat, der wird sie durch nichts wieder hergeben wollen. Das ist das Aber. Das Aber ist extra formuliert für Menschen, die das alte System noch im Kopf haben. Mir ist alles erlaubt. Und ich lasse mich nie wieder gefangen nehmen. Nicht durch Möhren, nicht durch Speisefragen, nicht durch Diskussionen über Feiertage, durch nichts mehr. Ich weiß, woher ich komme und ich weiß, dass ich Gottes Kind bin und ich weiß, dass ich bei ihm zu Hause bin. Wie leben Menschen, die Erlösung in sich tragen? Nun, die grenzen sich ab und zweitens, die leben so eine Eigenverantwortung als Verhaltensprinzip. Da geht es nicht um Gehorsam. Hier geht es darum, dass jemand sagt, mir ist alles erlaubt, ich bin noch erlöst. Das heißt doch aber nicht, dass ich alles will. Ich hab doch von Gott Hoheit mitbekommen. Ich stehe doch zu dem, was der Himmel lehrt. Ich liebe den Himmel. Absolut. Wir können ja weiterlesen, Galater 6 Galater 2 und 5. Genau. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir, sagt der Paulus. Denn was ich jetzt lebe, das lebe ich doch nicht mehr in dem Leben ohne Gott, sondern das lebe ich in diesem Glauben. Ich glaube an den Sohn. Ich glaube an die Erlösung. Ich glaube an die Auferstehung. Der liebt mich, dieser Gott. Daraufhin lebe ich. Das nimmt mich so richtig gefangen. Oder er kann sagen, die Frucht des Geistes aber ist, das Leben des Himmels aber ist, Liebe und Freude und Friede und Geduld und Freundlichkeit und Güte und Treue und Sanftmut und Keuschheit, da steht nicht Gehorsam. Ist euch das aufgefallen? Der Paulus ist so verliebt in diesen Gott, dass er sagt, ich bin so getrieben, ich darf alles, weil mir alles vergeben ist. Aber das reizt mich am meisten. Das reizt mich am meisten und da will ich hin. Eigenverantwortlich, ganz klar in Abgrenzung zu diesem billigen Gehorsam. Da bin ich dabei. Mach noch eins weiter. Himmelswerte leben als Lebensgrundlage. Das war die Frage, wie leben Erlöste. So, ich habe aber heute lange gepredigt, aber ich habe es bei euch das erste Mal probiert. Ich muss dann vielleicht noch ein bisschen was rausstreichen, Freunde. Ja, mach den Sack jetzt zu, ist ja ganz einfach. Die Frage war, wie seid ihr gestrickt? Ich weiß nicht, woher ihr kommt. Ob ihr unsicher seid, ob ihr manchmal so diese klaren Regeln braucht. Keine Ahnung, das kann ich euch nicht nehmen, das darf ich auch nicht bewerten. Ich habe meine eigene Geschichte. Aber ich habe was kapiert. Wenn ich meine Bibel lese, dann lese ich nicht von einem Gott, der mit der Keule hinter der Tür wartet, sondern ich lese von einem Gott, der eins von Anfang an klar gemacht hat. Ich liebe dich und nichts kannst du tun, das diese Liebe kaputt macht. Das ist so wundervoll. Und dass ein paar mehr Menschen kapieren würden, ob die da Montagabend kommen oder wer auch immer. Das wäre der Hammer. Das wäre doch der Hammer. Bis dahin, Amen.